Das war nicht die Alarmanlage eines Autos, sondern der lauteste Vogel der Welt. Der White Bellbird, im Deutschen auch Einklappenkotinger oder Weißglöckner genannt, lebt in Südamerika. In Österreich sind die Vögel zwar nicht ganz so laut, aber auch das heimische Vogelkonzert hat einiges zu bieten.
Wissenschaftsradio. Wissenschaft einfach erklärt. Mit Hanna Jutz auf Radio Radieschen.
Wir beschäftigen uns heute mit Vogelstimmen und damit, wie man lernen kann, sie zu erkennen. Mit mir im Studio ist Ornithologe Bernhard Patzes. Du bist ja Vogelgesangsexperte und kannst viele heimische Vögel an ihren Stimmen erkennen. Wie macht man das?
Zunächst ist es so, dass hier die Unterscheidung in Gesang und Ruf wichtig ist. Gerade wenn man beginnt damit, ist es viel einfacher, die Gesänge zu lernen und zu erkennen als die Rufe. Und noch dazu hat jede Vogelart meistens einen oder vielleicht ein paar wenige Gesangsformen, aber die allermeisten haben viele verschiedene Rufe. Das heißt, dieses Feld ist endlos. Und noch dazu sind die Rufe meistens kurz und werden auch nicht öfter wiederholt, lautstark, sondern eher, man hört sie nur einmal und dann nicht mehr, weil der Vogel hat gesagt, was er sagen wollte und dann geht es um was anderes. Und das ist viel, viel schwerer zum Lernen und auch viel schwerer bei Exkursionen zu vermitteln.
Aber wenn du jetzt draußen unterwegs bist und Vögel hörst, auf was achtest du denn da?
Man kann sozusagen die Vogelgesänge jetzt einmal, die kann man in so Kategorien teilen. Und ich achte zum Beispiel darauf, ob das immer das Gleiche ist, was der Vogel singt. Also manche Arten wiederholen ganz stupide sozusagen immer dasselbe Element oder dieselbe Strophe. Dann gibt es zum Beispiel die Gruppe derer, die Imitationen einbauen, also die andere Arten in ihrem Gesang imitieren. Wenn man das hört, dann weiß man auch schon, dass ganz viele andere nicht sein können, die das gar nicht machen.
Aber wie kannst du hören, dass das ein nachahmender Vogel ist?
Kommt auf die Art drauf an, aber manche haben artcharakteristische Gesangsteile und dann kommen Imitationen. Und wenn man dann sozusagen aus einem Busch oder einem Baum zum Beispiel einen Tirol, einen Turmfalken und eine Kohlmeise hört, dann kommt einem das eh schon komisch vor und dann kommt das Charakteristische vom Star zum Beispiel, der das gerne macht, dann sozusagen ergibt das Ganze ein Bild. Aber es ist sehr wohl, gerade jetzt zum Beispiel singen die Stare schon und die Pirole sind noch nicht bei uns angekommen und gerade jetzt kann es sein, dass man draußen rumgeht und sieht, boah, der erste Pirol. Und dann hört man aber, ah okay, da kommt jetzt die nächste Imitation und die nächste Imitation und dann kommt dieses starntypische Knacksen, Knirschen und dann weiß man, dass man wieder auf einen Star reingefallen ist.
Wie klingt denn der Pirol?
Der Pirol macht so eine flötende Strophe, die ganz tropisch klingt irgendwie und es ist so ein bisschen, vielleicht kannst du dann ja ein Original einspielen, aber es ist so ein so ein bisschen in die Richtung.
Was sind denn so Vogelarten, die man relativ leicht erkennen kann?
Also ganz klassisch wäre zum Beispiel die Kohlmeise. Die ist zwar variabel, aber eine Kohlmeise, wenn man sie draußen singen hört, wiederholt normalerweise ihr Motiv über einen langen Zeitraum. Und eine klassische Gesangsform von der Kohlmeise ist so ein Tita. Und das wird dann mehrmals wiederholt, dann kommt eine Pause, dann wird es wieder wiederholt. Also das ist dann so Tita, 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 Tita. Wenn man jetzt mal sozusagen zu einem Busch hingeht und da hört man das, dann ist das für mich so ein Gesang, der doch eher gleichförmig einmal vorgetragen wird.
Wie unterscheidest du eine Kohl von einer Blaumeise?
Die Blaumeise, die ist höher, die ist so ganz silberhell und die hat normalerweise auch einen Triller drinnen. Ein klassischer Gesangstyp von der Blaumeise wären so zwei kurze, hohe Töne, so ti ti und dann dieser Triller, das ist dann so ein di 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 di. Und dann macht die Blaumeise aber normalerweise gleich eine Pause. Also nicht so wie die Kohlmeise, die dieses Gesangselement gleich mehrmals wiederholt vor der Pause, sondern die macht eben einmal di 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 di.
Und welche Vögel hört man denn jetzt im Moment draußen?
Jetzt gerade ist eine besonders spannende Zeit sozusagen, weil all diejenigen Brutvögel, die den Winter bei uns verbracht haben und die nur ein bisschen weiter südlich von uns überwintert haben, die singen schon so seit Ende Februar Vollgas, aber die werden langsam leiser. Also da gibt es Arten, die schon wirklich ihre Gesangsaktivität schon wieder reduzieren, wo der Höhepunkt schon war. Aber es kommen gerade laufend die ganzen Langstreckenzieher zurück, die also wirklich aus dem tropischen Afrika oder noch weiter südlich zu uns kommen. Und da fangen die Männchen in der Regel sofort an, aus voller Kehle zu singen, wenn sie bei uns ankommen, um die besten Reviere zu besetzen. Und dieses Phänomen, dass die Langstreckenzieher eben gerade alle zurückkommen und Vollgas anfangen zu singen, das ist gerade in vollem Gange. Und von dem her ist es sehr spannend, weil man fast jeden Tag, wir können das ja auch auf unserer Meldeplattform ornitho.at verfolgen, für dieses Kalenderjahr neue Vogelarten in Österreich singen hören kann quasi. Weil die ersten, was weiß ich, Teichrohrsänger ankommen. Der erste Kuckuck, da haben wir auch gerade einen Meldeaufruf dazu und so weiter und so fort.
Und warum ist es überhaupt wichtig, dass diese Vögel gemeldet werden?
Also die einzelne Beobachtung für sich macht es vielleicht nicht unbedingt aus. Bei manchen Arten, die besonders naturschutzfachlich relevant sind, schon. Aber ich sage jetzt mal Beispiel Kuckuck, macht es vielleicht die eine einzelne Beobachtung nicht aus. Aber der ganze Datenberg, der zusammenkommt durch all die motivierten VogelkundlerInnen, die uns ihre Beobachtungen melden, ist unfassbar wertvoll für unsere naturschutzfachliche Arbeit. Wir verwenden diesen Datensatz tagtäglich, um diesen jahreszeitlichen Verlauf, wann kommen die Vögel an? Man nennt das die Phänologie. Das ist sehr, sehr spannend. Auch im Zuge des Klimawandels gibt es ganz starke Verschiebungen in diesen Ankunftszeiten. Und das kann sich eben auch auf den ganzen Bestand der Art auswirken. Gerade beim Kuckuck, der ist ja ein Brutparasit, der legt seine Eier in fremde Nester. Und der Kuckuck scheint ein Problem zu haben, dass er inzwischen im Durchschnitt zu spät kommt, um seine Eier noch in die Nester reinzulegen von seinen bevorzugten Wirtsarten und damit einen geringeren Bruterfolg hat. Das ist eben also wirklich so ein Datenschatz, aus dem man unglaublich viel herausholen kann, auch für unsere Schutzprojekte, wenn wir, ich sage jetzt mal zum Beispiel, etwas für den Kiebitz machen wollen, ist der erste Schritt, bevor wir uns überhaupt ein Projekt überlegen, schauen wir mal in die Datenbank und schauen, in welchen Gebieten macht es überhaupt Sinn, noch ein Projekt auf die Beine zu stellen, wo gibt es überhaupt noch Kiebitze in einer vernünftigen Anzahl, sodass es Sinn macht, da eben Maßnahmen zu setzen und Geld und Ressourcen zu investieren.
Und in meiner Wahrnehmung sind Menschen, die sich für Vögel interessieren, tendenziell eher älter. Aber je älter man wird, desto schlechter hört man ja auch. Hat das dann irgendwie eine Auswirkung auf das Vogelstimmen bestimmen?
Auf jeden Fall. Es ist so, dass ja Menschen so generell so von 20 Hertz bis 20 Kilohertz hören können. Und prinzipiell ist es so, dass die Vögel in diesem Frequenzbereich auch hören können. Sogar eher hören sie ein bisschen schlechter sozusagen als Menschen, was die ganz tiefen und die ganz hohen Töne angeht im Durchschnitt. Und die Vögel wollen natürlich gehört werden. Das heißt, sie kommunizieren in einem Frequenzbereich, den die anderen auch gut hören können. Und das ist der große Glücksfall für uns Menschen, anders als bei Fledermäusen zum Beispiel, die genauso viel, sage ich mal, akustisch machen, herumplappern und ja sogar akustisch jagen. Aber in der Regel hören wir das nicht. Das ist zu hoch für uns. Aber die Vögel sind für uns Menschen auch wahrscheinlich deswegen so faszinierend, weil wir ohne technische Hilfsmittel das einmal prinzipiell wahrnehmen können. Aber es gibt Vogelstimmen, die sehr hoch sind und im Alter nimmt vor allem das Hörvermögen bei uns Menschen von hohen Frequenzen ab. Und manche Vogelarten, was weiß ich, zum Beispiel das Wintergoldhähnchen oder das Sommergoldhähnchen oder den Grauschnäpper, die sind sehr hoch. Und da haben dann viele, vor allem ältere Männer, das Problem, dass sie die nicht mehr hören. Und da müssen wir tatsächlich auch Rücksicht zu nehmen, auch bei den Datenauswertungen, weil eben wenn sozusagen dieselbe Person über 40 Jahre für uns Monitoring macht, ein Rückgang bei Grauschnäpper nicht unbedingt der Realität entsprechen muss. Also das ist eine Herausforderung, aber wir wissen das ja zum Glück. Man kann ja dann zum Beispiel Zähldaten von jungen Menschen mit denen vergleichen von älteren und schauen, wo gibt es Unterschiede, wo gibt es keine Unterschiede. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was dann auch älteren KollegInnen auffällt, die dann auch fragen, hörst du da jetzt gerade ein Wintergoldhähnchen? Ja, drei. Oh verdammt, ich höre keins mehr. Ja, also das ist leider Realität. Unter Umständen kann man sich inzwischen zum Glück auch mit moderner Technik da noch ein bisschen behelfen.
Und wir haben jetzt von Frequenzen gesprochen. Ich hätte jetzt noch eine Frage zu den Dezibel. Welches ist eigentlich der lauteste Vogel in Österreich?
Da gibt es mehrere, die in einer ähnlichen Liga spielen. Was man immer wieder liest, ist auf jeden Fall die Singdrossel und die Rohrdommel, die sehr, sehr laut sind. Ich habe jetzt gerade so 105 bis 110 Dezibel im Kopf. Das ist schon richtig laut. Und was dann auch noch immer wieder in der Literatur zu finden ist, ist, dass der Zaunkönig auch ein besonderer Fall ist, weil der winzig klein ist. Ein kleiner brauner Federball, vergleichbar vielleicht mit einem Tischtennisball. Und der singt aber fast so laut wie die Singdrossel und die Rohrdommel, die beide viel, viel größere Vögel sind.
Mit mir im Studio ist Ornithologe Bernhard Patzes. Du bist ja Vogelgesangsexperte. Wir testen jetzt mal dein Wissen, also dein Vogelstimmenwissen und machen ein kleines Quiz.
Wird schon nervös.
Ja, die meisten Töne davon habe ich von der Webseite Xenocanto. Dort laden VogelkundlerInnen aus der ganzen Welt aufgenommene Vogelstimmen hoch. Wir starten einfach und dann wird es eben ein bisschen schwieriger, okay?
Okay. Da hast du jetzt den Gesang von der Türkentaube eingespielt.
Sehr gut. Wie kann man die von anderen Tauben unterscheiden?
Prinzipiell machen viele Tauben so irgendwelche Hus als Gesang. Aber die Türkentaube, die ist ja relativ hoch und klar, also sie ist nicht rau, sie macht nicht hu, 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 sowas, sondern ist eben so hu, hu, hu. Und es sind immer drei Hus und dann eine Pause und dann kommen die nächsten drei Hus und das zweite ist betont, also das ist länger als das erste und das dritte. Dementsprechend ist es so ein hu, hu, hu. Genau, und das dritte ist auch meistens ein bisschen tiefer. Und es gibt auch einen Merkspruch dafür, den ich kenne zumindest, und der wäre du Kuh, du.
Machen wir weiter mit dem nächsten Vogel. Ich glaube, der ist auch immer noch sehr einfach, aber...
Das war unsere häufigste Eule, der Waldkauz. Das ist eine Vogelstimme, die sehr viele Menschen wahrscheinlich aus Filmen kennen. Bei Horrorfilmen, wenn es ganz gruselig wird, kurz bevor jemand umgebracht wird, wird gerne der Waldkauz eingespielt, der gar nichts dafür kann und sehr süß und flauschig ist.
Gut, dann kommen wir schon zum dritten Vogel.
Das waren Rufe von einer Elster.
Sehr gut, singen Elstern eigentlich auch?
Wir haben auf jeden Fall keinen so ganz klassischen Gesang, der zur Revierabgrenzung ist und so, sondern schnattern sich das eher so aus alles.
Okay, bist du ready für den nächsten Vogel?
Yes. Das ist die Wasseramsel. Die macht sehr scharfe, hohe Rufe. Und das ist prinzipiell ganz was Typisches für Vögel, die an Fließgewässern vorkommen. Ein anderes Beispiel wäre der Eisvogel. Und Die machen das deswegen, weil die ja das Problem haben, dass sie an einem Bach ständig Hintergrundgeräusche haben, dieses Glucksen und Plätschern vom Bach. Und das ist eher tieffrequent. Und wenn die jetzt eben scharf, hoch und eher kurz rufen, dann heben sie sich maximal ab von diesem Umgebungslärm, der sie ständig umgibt. Und das ist ein ganz klassisches Beispiel für Habitatakustik, nennt man dieses Forschungsfeld. Wie passen Vögel ihre Stimme an die Umwelt an?
Okay, bist du ready für den nächsten Vogel?
Jawohl. Das ist eine ganz berühmte Vogelstimme, nicht zuletzt auch, weil, glaube ich, auch Shakespeare den erwähnt hat in seinen literarischen Werken. Das ist die Nachtigall. Und die kommt erst an bei uns, ist auch ein Langstreckentier. Also der Nachtigallgesang wurde oft in der Literatur hoch gepriesen als besonders schön, abwechslungsreich und toll. Und wenn ich Vogelstimmen-Exkursionen leite, sind die Leute dann oft ein bisschen verwundert, dass das die Orgel-Nachtigall sein soll. Für mich gibt es auch andere Vogelgesänge, die ich persönlich subjektiv als schöner empfinde. Aber auf jeden Fall war das die Nachtigall.
Warum heißt sie eigentlich Nachtigall? Weil die ist ja nicht nachtaktiv, oder?
Wenn die Männchen ankommen von ihrem Überwinterungsgebiet, von dem langen Zug und die Reviere besetzen im Frühling, solange sie kein Weibchen gefunden haben, singen sie nachts. Die Weibchen ziehen ja sozusagen über die Männchen drüber, idealerweise, die schon das Revier besetzt haben und schon singen. Und dann hören sie nachts, da gibt es jemanden, der gefällt mir. Vielleicht schaue ich mir den mal näher an.
Gut, dann kommen wir zu einem Vogel, der, glaube ich, nicht so süß ist. Oder es kommt immer ein bisschen darauf an, wen man fragt.
Ja, das passt vor allem für all diejenigen, die uns zuhören und, sage ich mal, in Wien oder auch anderen größeren Siedlungen, Städten leben sehr, sehr gut. Das ist das Kickern vom Turmfalke. Und Wien ist ja sogar in Fachkreisen ein bisschen bekannt als die Turmfalkenhauptstadt Europas aufgrund der doch älteren Bausubstanz mit diesen ganzen vielen Stuckelementen und so weiter. Gibt es in den Wiener Bauten viele passende Brutnischen für die Turmfalken. Und dieses Kickern, das ist eine der wenigen Vogelstimmen, die man auch wirklich mitten in der Stadt, also auch in den ganz dicht verbauten Gebieten zur Fortpflanzungszeit der Turmfalken, also dann so April, Mai, dann auch mit den jungen Kickern, die ganz viel, also das sowas Ähnliches, was wir jetzt gehört haben, das kann man eben wirklich auch in den Häuserschluchten sozusagen hören, wo man ja jetzt doch ein sehr eingeschränktes Artenspektrum zu hören bekommt, aber dieses Turmfalkenkickern, das kann man auch da hören.
Falls ihr auf den Vogelstimmengeschmack gekommen seid, in Wien kann man zum Beispiel im Lainzer Tiergarten, dem Zentralfriedhof oder am Wiener Bergvögel beobachten und hören. Auch bekannte Sehenswürdigkeiten wie der Schlosspark Schönbrunn, der Stadtpark oder der Prater sind Orte, die bei den Vögeln beliebt sind. Mein Name ist Hanna Jutz und das war das Wissenschaftsradio. Falls ihr mehr wissen wollt, könnt ihr auch den ersten Teil dieser Sendung hören, in der Ornithologe Bernhard Patzes über die Funktionen von Vogelgesang und einige Besonderheiten spricht. Folgt Radio Radieschen auch auf Instagram, um keine Updates mehr zu verpassen.
Wissenschaftsradio. Wissenschaft einfach erklärt. Am Dienstag ab 10. Alle Infos auf radio-radieschen.at.